Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist eine absolute Tatsache, die kann niemand rückgängig machen, die kann niemand verändern. Das ist und bleibt so. Und ich heiße euch auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich will gleich zu Beginn etwas sagen zu meinem Tremor. Im rechten Arm habe ich ein Zittern und das kann ich nicht kontrollieren. Ich hoffe, es lenkt euch nicht ab. Ich sage es auch darum, dass es mich nicht zu fest einnimmt. Ja, unsere Gene, die sind ja ein Geheimnis. In unseren Genen liegt das Leben. Und unsere Gene sagen auch etwas aus über unsere Eigenschaften und über unser Aussehen. Das war so bei Emanuel. Meine Frau und ich, Margit und ich, haben eine Sendung bei Fenster zum Sonntag gesehen im letzten Sommer. Da wurde Emanuel porträtiert. Er wuchs auf mit einer Mutter, die verschiedene Affären hatte, und mit einem Vater. Und jemand sprach ihn an und sagte: Emanuel, du hast braune Augen. Könnte es sein, dass dein Vater gar nicht dein leiblicher Vater ist? Und dieser Gedanke ließ Emanuel nicht mehr los. Man spricht ja von sogenannten Kuckuckskindern, die in einer Familie aufwachsen, der Meinung sind, ihre Eltern seien ihre leiblichen Eltern, aber da stimmt etwas nicht. Und dann nahm Emanuel mit 43 Jahren allen Mut zusammen und ging zu seinem Vater und sagte: Kann es sein, dass du gar nicht mein Vater bist? Der Vater reagierte: Selbstverständlich, ich bin dein Vater. Da habe ich noch nie darüber gezweifelt. Aber Emanuel bestand darauf, dass sie einen DNA-Test machen, einen Verwandtschaftstest. Und der Vater hat widerwillig Ja gesagt. Für ihn war das so klar, dass da keine Probleme sind. Sie bekamen Post und da stand: Verwandtschaftswahrscheinlichkeit gleich 0%. Das war für beide ein Schock. Und der Vater begann, dem Emanuel zu helfen, seinen richtigen Vater zu finden. Er verstarb vor 2 Jahren und Emanuel ist immer noch auf der Suche. Es geht um seine Identität, es geht auch um eine Sicherheit: Woher komme ich, wer bin ich? Und bei diesen Tests sind die DNAs entscheidend, weil man nachweisen kann, ob da eine verwandtschaftliche Beziehung besteht oder nicht. Die werden ja auch eingesetzt von der Kriminalpolizei. DNA, Desoxyribonukleinsäure, ein furchtbares Wort. DNA ist da die Abkürzung. Ich habe es da vorne auf die Flipchart geschrieben. Man hat sich geeinigt auf die englische Version mit Acid statt S für Säure. DNA, das sind zwei Stränge, ein Molekül mit 2 Strängen in jeder unserer Zellen. Und diese Stränge sind mit Basenpaare miteinander verbunden. Ihr seht das auf dem Bild. Etwas sehr Geheimnisvolles und höchst interessant. Denn die DNA, ohne DNA gäbe es kein Leben. Und da sind alle unsere Eigenschaften drin enthalten, die ganze Information. Eigentlich würde eine einzige Zelle genügen, um uns wiederherzustellen, wenn wir nur auf die Information achten. Fasziniert mich. Und ich möchte gerne euch heute Morgen etwas sagen über die göttliche DNA. Es gibt eine göttliche, geistliche DNA. Es gibt eine göttliche Familie, und diese Familie, die ist nicht nur über Stiefbeziehungen oder Adoptivbeziehungen miteinander verbunden, sondern durch eine echte Verwandtschaft. Und diese Verwandtschaft kann man über die DNA nachweisen. Zum Beispiel im Philipperbrief wird das ersichtlich. Wir sind ja in dieser Reihe über den Philipperbrief. Und heute sind wir in Kapitel 4. Schau mal, wie der Philipperbrief beginnt. In Philipper 1, Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unser Vater. Ist er wirklich unser Vater? Oder bin ich da nur ein Stiefkind oder vielleicht sogar nur ein Pflegekind? Und Paulus schließt den Philipperbrief in Kapitel 4 folgendermaßen ab, in Vers 20. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, wieder unser Gott und Vater. Für Paulus selbstverständlich. Gott ist unser Vater. Da muss eine DNA sein. Und dann im ganzen Philipperbrief kommt immer wieder der Begriff Adelphoi vor. Adelphoi heißt Brüder oder Geschwister. Ich übersetze sehr gerne mit Geschwister, weil die Frauen ja da eingeschlossen sind. 9-mal steht im Philipperbrief Adelphoi, Brüder und Schwestern. Und diese DNA, die hier ersichtlich wird durch einen Vater und durch Brüder und Schwestern, die Paulus hier erwähnt, diese DNA ist, wenn wir den Philipperbrief genau lesen, möglich durch Jesus. Da sind wir schon mal beim D. Durch Jesus. Zehnmal steht im Philipperbrief in Jesus Christus oder durch Jesus Christus. 9-mal steht im Herrn. Und Herrn heißt Kyrios und das ist auch ein Begriff für Jesus. Und zwar für den auferstandenen Jesus. Das ist faszinierend. Durch Jesus. Ich lese euch jetzt ein Muster aus dem Philipperbrief, ein Ausschnitt aus Kapitel 4. Und achtet mal auf die DNA. Okay? Und ich betone die Begriffe extra etwas, die mit unserer DNA zu tun haben, mit der geistlichen DNA. Daher, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Kyrios, in Jesus, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Sündige ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Kyrios, in Jesus. Ihr merkt hier auch das Klima dieser Familie. Ich ermahne, dieselbe Gesinnung zu haben. Wir sind eine Familie, wir haben eine göttliche DNA. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens im Buch des Lebens sind. Steht hier tatsächlich. Buch des Lebens. Da sind alle diese Familienmitglieder eingetragen. Freut euch im Kyrios alle Zeit, weil ihr diese DNA habt. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Kyrios ist nahe. Oder anders übersetzt, kommt bald. Wow, seid um nichts besorgt. Hier wieder das Klima in dieser Familie. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Er ist euer Vater.
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, was rein, was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wow! Hier haben wir Einblick in eine göttliche Familie. In Menschen, die miteinander durch eine geistliche DNA verwandt sind. Und diese DNA steckt in jeder Zelle. Ich lese dazu Johannes 1. Hier wird so schön beschrieben, wie wir durch Jesus zu dieser Familie stoßen können. Johannes 1, 12 und 13. Hör gut zu. Die einen kennen diese Verse schon lange. Aber überleg mal, was hier steht. So viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Boah, so viele Jesus aufnahmen, durch Jesus, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist entscheidend, unsere Beziehung zu Jesus. Denen, die an seinen Namen glauben, an den Namen von Jesus, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht durch fleischliche Zeugung, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Direkte Verwandtschaft mit Gott, aus ihm geboren. Ich bin nicht sein Pflegekind, ich bin nicht sein Adoptivsohn, ich bin sein echtes Kind im Glauben und ich habe in mir eine göttliche DNA. Ist doch super, oder? Absolut. Ich bin darüber begeistert. Und jetzt komme ich zum nächsten, das N. Wofür könnte das stehen? Ich möchte euch eine Darstellung zeigen. Ich war einmal an einem Vortrag eines evangelischen Pfarrers und er hat genau diese Darstellung hat er gebraucht. Er erklärte uns, wie das ist mit den unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen. Er zeichnete einen Berg. Und auf diesem Berg oben, da ist Gott. Und dann erklärte er, wie wir zu Gott kommen. Und er sagte, es gibt ganz unterschiedliche Wege. Die einen, die beginnen hier unten und sie nehmen diesen Weg zu Gott. Dann gibt es andere, das sind vielleicht, sagen wir die Christen, die haben diesen Weg gewählt. So. Und dann gibt es die Hindus. Stellt euch vor, ein Pfarrer. Dann gibt es die Hindus, die gehen diesen Weg. Und am Ende sind alle beim gleichen Gott. Wir sagen ihm einfach verschieden. Die einen sagen so, die anderen so. Aber wir landen alle am Schluss bei Gott. Und dann sagt er noch, der Weg ist das Ziel. Das ist so ein doofer Spruch, den man immer wieder hört im Zusammenhang mit dem Glauben. Der Weg ist das Ziel. Wer ist das Ziel? Gott. Aber ist das dieser Gott? Erwartet er, dass wir den Berg hochklimmen, bis wir ihn erreicht haben? Das ist nicht der Gott der Bibel. Das hat mich recht beschäftigt. Denn wenn wir die Bibel genau lesen, gibt es nur eine Antwort, wie wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Und das ist Jesus. Nur, N steht für O, für nur. Nur Jesus. Jesus hat einen Absolutheitsanspruch. Ich war ein paar Jahre, war ich Radioprediger bei Radio SRF in diesem erlauchten Kreis von Personen, die ausgesucht worden sind. Ich habe die Freikirchen vertreten und ich hatte eine Predigt, wo ich sagte, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Ich habe von dieser Absolutheit geredet und nach dieser Predigt gab es rege Diskussionen in unserem Kreis. Und es wurde ein sogenannter Ehrenkodex für Radioprediger verfasst. Und wisst ihr, was in diesem Ehrenkodex steht? Wir Radioprediger dürfen keine absoluten Aussagen machen. Das Einzige, was wir dürfen, ist von uns selber erzählen, was unsere Überzeugung ist. Ich glaube, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Die Bibel sagt aber nicht, ich glaube oder ich glaube nicht, sondern die Bibel sagt, er ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Lest mal Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, sagt hier Petrus. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, als allein der Name Jesus, in dem wir gerettet werden müssen. Steht leider in einigen Übersetzungen nicht so. Da ist die Elberfelder wieder einmal mehr genau. In dem wir gerettet werden müssen. Der Mensch kommt nicht an Jesus vorbei. Da kann man irgendeinen Weg wählen zu irgendeinem Gott. Man kann sich irgendetwas ausdenken, was nach dem Tod kommt. Aber wenn du an Jesus vorbeiplanst, hast du ein riesiges Problem. Eine meiner Lieblingsstellen steht in 1. Johannes 5. Da heißt es, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wie können wir das wissen? Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Von Jesus hängt es ab, ob du das Leben hast oder nicht. Er hat ja schließlich selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen Weg zu Gott, der nicht an Jesus vorbeiführt. Darum kommen wir nicht herum. Und Jesus gibt uns diese göttliche DNA. Denn es wird einmal nur im Himmel sein, wer diese DNA in allen Zellen hat. Ich sage es bewusst mal so. Das Leben, das Erbe, das Aussehen, die Eigenschaften Gottes ist doch großartig. Das Leben, habt ihr gehört? Ich habe extra etwas bewusst betont im Philipper 4. Hier spricht Paulus von Männern, zum Beispiel Clemens und anderer Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens sind. Buch des Lebens. Es gibt ein Buch, in dem, das ist ein Familienbüchli. Versteht ihr? Ein Familienbuch. Es gibt ein Buch, in dem die Namen aller eingetragen sind, welche diese DNA haben. Und Paulus weiß von Männern, die er hier erwähnt, dass sie in diesem Buch eingetragen sind. Das heißt, du kannst wissen, ob du gerettet bist. Und wie weißt du das? Hängt von deiner Beziehung zu Jesus ab. So einfach ist das. Und interessanterweise steht hier nicht Buch des Todes, sondern Buch des Lebens. Das wird in der Bibel mehrere Male erwähnt, auch beim jüngsten Gericht. Höchst interessant. Das Buch des Lebens. Und es steht dort sogar, dass Menschen, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind, ewig verloren gehen. Furchtbar. Buch des Lebens, gewaltig, weil Jesus das Leben ist, weil wir durch ihn göttliches Leben bekommen, werden wir in dieses Buch eingetragen. Und schön ist, dass dort nur unser Name steht und nicht unser Leistungsausweis. Da bin ich enorm glücklich. Haben wir alle denselben Level, gehören zur Familie Gottes.
Amen, ist doch so. Nur Jesus, ich bin jetzt einfach etwas radikal, aber es ist einfach so. Mir kommt ins Sinn unsere Dentalhygienikerin, ich weiß nicht, ob ich das schon hier erzählt habe, auf jeden Fall hatte sie Fragen wegen einer Taufkerze, ob das so ist, dass die Taufkerze eine Energie in sich hat, die sie ausstrahlt. Und ich muss sagen, diese Kerze, die hat, da ist eine Kerze, es ist Wachs und ein Feuer und ein Docht. Wir haben eine Kerzenziehanlage, wir wissen da Bescheid, aber die hat keine Energie. Die Energie kommt nur über Jesus. Er ist auferstanden und erlebt. Und ich muss euch sagen, die ersten Gemeinden, für die war die Auferstehung noch wichtiger als der Tod. Der Tod ist absolut wichtig, da möchte ich nichts abstreichen, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber Paulus schreibt in 1. Korinther 15, das große Kapitel der Auferstehung, lest das heute an Ostern, 1. Korinther 15. Hier schreibt er, wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, so wäre euer Glaube nichtig. Das heißt, ohne Auferstehung hätte das ganze Geschehen am Kreuz überhaupt keinen Sinn. Das wird erst beglaubigt durch das, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Er ist das Leben. Habt ihr gewusst, dass die erste Darstellung der Kreuzigung, dass die erst von 430 nach Christus ist? Die erste Darstellung der Kreuzigung. In Rom gibt es eine Kirche, die heißt Santa Sabina, Heilige Sabine. Warum auch immer, das ist nicht wichtig. Und ihr seht hier auf dem Bild, die ist nicht im Betrieb. Wäre sehr geeignet für einen Jugendgottesdienst, wo man steht oder auf dem Boden sitzt. Und diese Santa Sabina hat eine ganz alte Türe. Stellt euch vor, diese Türe, die ihr hier im Dunkeln seht, die ist von ungefähr 430 nach Christus mit einer ganz alten Schnitzerei. Und oben in dieser Ecke da, ja, es ist mein Tremor, hier seht ihr dieses Bild. Ganz, habt ihr gesehen, ganz oben in der linken Ecke, ganz klein, ist die erste Darstellung, die wir überhaupt kennen, von der Kreuzigung. Und schaut Jesus mal an. Der ist fast schon am Auferstehen, so er dargestellt ist. Und jetzt auf dem nächsten Bild seht ihr den ganzen Teil der Türe. Und schaut mal, was sind die großen Bilder? Auferweckung des Lazarus, Vermehrung der Brote, Wunder von Kana, Mose in der Wüste, Fest der Wachen, Fest von Manna, Wasser aus dem Felsen, Himmelfahrt Jesu, Wiederkunft Jesu. Das waren die zentralen Themen der ersten Christen. Die haben zukunftsorientiert gelebt, auferstehungsorientiert, auftragsorientiert, himmelfahrtsorientiert und wiederkunftsorientiert. Römer 8, 11. Ein faszinierender Vers. Römer 8, 11. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, DNA, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Heilige Geist wohnt in Menschen, die an Jesus glauben. Er ist unsere DNA. In 1. Korinther 6 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dass er nicht euch selbst gehört. Und derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Das gibt Kraft, das gibt Power auch für eine Gemeinde. Wenn wir wissen, wir leben nicht nur vergebungsorientiert, rückblickend in die Vergangenheit, wir leben auch zukunfts- und
auftragsorientiert und wiederkunftsorientiert.
Das gibt Freude. Freude, die von innen kommt, einen tiefen Frieden, so wie wir es gelesen haben in Philipper 4. Das Klima in einer solchen Familie ist genial. Und damit komme ich zum nächsten. Das A, das steht für aus Jesus. Derselbe Geist wohnt in uns. Und aus Jesus, aus dieser Kraft, dürfen wir die Erwartung haben, dass Gott unter uns wirkt und immer noch derselbe ist als unser Vater. Durch Jesus, aus Jesus. Und ich möchte hier noch diese Darstellung vervollständigen. Das ist Jesus, der Gekreuzigte. Und dann haben wir Jesus, den Auferstandenen, den Herrschenden, der auch das letzte Wort hat, den Wiederkommenden, unseren einmaligen Herrn. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und mit Blau will ich darstellen, was Jesus für uns getan hat. Erinnert euch an Philipper 2. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und an ihm kommen wir nicht vorbei. Ich möchte gerne aus Römer 1 zwei Verse lesen. Römer 1. Ich habe bewusst die Elberfelder Bibel genommen. Nicht, weil mir der Text besser gefällt, sondern weil ich den Eindruck habe, jeweils er ist etwas näher am Grundtext. Römer 1, Abvers 19. Dabei ist das, was man von Gott erkennen kann, für die Menschen deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Wir können an der Schöpfung die DNA Gottes erkennen. Sein Wesen, seine Macht, seine Herrlichkeit. Und Menschen, die daran vorbeileben und das nicht wahrhaben wollen, die haben keine Entschuldigung. Und ich bitte euch, nehmt die Schöpfung ernst und achtet auf diese unzähligen Gleichnisse, die wir in der Schöpfung haben. Und ich möchte gerne euch ein solches Gleichnis erzählen. Ein wunderschönes Gleichnis aus der Schöpfung, das zusammenfasst, was ich euch eben gesagt habe. Noch einmal die Hauptaussage des Verses: Seit der Erschaffung der Welt sind Gottes Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Margit und ich haben eine Leidenschaft für Raupen und Schmetterlinge. Und bei uns geht es immer um die Rüebli-Raupe. Die gefällt uns so gut. Kennt ihr die? Die Rüebli-Raupe, die frisst bei uns vor allem Rübenkraut. Und wir haben auch schon extra Rüben gepflanzt im Garten, damit wir Rüebli-Raupen bekommen. Ihr seht hier diese Raupe, wunderschön gezeichnet. Und schaut diese Raupe an. Eines Tages, das war im September, in einem September, da setzte sie sich an einem Ast fest. Zuerst hatte sie den Kopf nach unten und hat hier, wo der Schwanz befestigt ist, etwas Kleber hingetan mit dem Mund. Und dann hat sie sich gedreht, hat den Schwanz da unten hingeklebt und oben begonnen, um ihren, weiß nicht, ob das der Hals ist oder schon der Körper jedenfalls, hier einen seidenen Faden zu spinnen. Dieser Faden wirkte dann so wie ein Seil, in das sie sich lehnen konnte. In 2 Tagen bildeten sich, jetzt bitte ich gerade noch diesen Scheinwerfer abzustellen, das ist fast schade, wenn wir so viel Licht haben. In 2 Tagen bildete sie alle ihre Füße zurück. Die verschwanden. Und nach 2 Tagen sah die Raupe folgendermaßen aus. Ich ging an jenem Tag am Abend um 9 Uhr zu schauen, wie es der Raupe geht. Und sie war immer noch, man sah immer noch, dass es eine Raupe gewesen ist. 1,5 Stunden später sah sie so aus. 1,5 Stunden brauchte sie, um sich zu verpuppen. Und am nächsten Tag wurde sie braun von unten nach oben und sie hing in diesem Seil. Das hat mich so fasziniert. Ich hatte den Fotoapparat immer dabei, ein Stativ, und habe diese verschiedenen Phasen aufgenommen. Seht ihr Römer 1? Die Schöpfung. Und in der Schöpfung ist das Wesen Gottes sichtbar. So hing sie draußen, Tag und Nacht, auch wenn es eisig wurde auf dem nächsten Bild. Seht ihr das? Hier war es -5 Grad. Ich dachte, das ist ja furchtbar, diese Raupe, die hätte im Herbst schon ausschlüpfen sollen. Die überlebt bestimmt nicht. Und hier war sie im Winter. Und für mich ist das ein ganz eindrückliches Bild für den Tod. Wisst ihr, was geschieht nach dem Tod? Was geschieht da genau? Und man hat den Eindruck, ist alles fertig. Wie viele Menschen gibt es, die sagen, mit dem Tod ist alles vorbei? Die basteln sich einen eigenen Glauben, was nach dem Tod kommt oder nicht kommt, und glauben dann an ihre eigene Variante. Ist ja eigentlich furchtbar. Und dabei ist es so entscheidend, was nach dem Tod kommt. Da kommst du an Jesus nicht vorbei. Nur Jesus. Und ihr seht, es ist Freitag, aber der Sonntag kommt. Nächstes Bild. Das war im Mai. Das letzte Bild im Dezember. Also sagen wir 5 Monate später. Ich war draußen. Es war morgens um 9:45 Uhr. Und ich wollte unbedingt den Moment erwischen mit der Kamera, wenn diese Raupe oder dieses Kokon sich öffnet und der Schmetterling ausschlüpft. Und gell, Schatz, ich war mehr bei dieser Raupe als bei dir. Also es tut mir leid, aber ich wollte das nicht. Und dann 9:45 Uhr hat diese Puppe richtig gezuckt. Man hat gemerkt, da ist Leben drin. Und ich habe alles bereit gemacht und Punkt 10 Uhr öffnete sie sich. Schaut, seht ihr hier oben? Da ist sie offen. Das nächste Bild. Und ich war da, ich drückte eine Aufnahme nach der anderen, ich konnte fast nicht nach. Die Zeit vom Öffnen der Puppe bis zum Ausschlüpfen waren 5 Sekunden. 5 Sekunden. Ich bin Zeuge, Augenzeuge. Das nächste Bild. Und ihr seht hier wunderschön, das ist ja gar keine Raupe. Wo ist denn die? Die ist ja weg. Aber die DNA, die stimmt. Versteht ihr? Die DNA hatte das ganze Programm vom Verpuppen, vom Überwintern und vom Ausschlüpfen. Nächstes Bild. Da seht ihr, wie dieser Schmetterling aus diesem Sarg herauskommt. Ist das nicht wunderschön? Römer 1, die Schöpfung zeigt uns das Wesen Gottes. Hier immer noch ein furchtbar dicker Schwanz. Da hat es Flüssigkeit drin, die sie entleeren musste. Und dann innerhalb von 15 Minuten hat dieser Schmetterling, der Schwalbenschwanz, die Flügel aufgepumpt. 15 Minuten. Und schaut dieses Wunder an. Jetzt sollte man diese Lichter auch abstellen, aber wir lassen sie. Die Farben, die leuchten viel mehr, wenn es wirklich dunkel ist. Schaut dieses Wunder an. Das war in dieser trostlosen Puppe drin, in diesem Sarkophag. Schaut diesen Kopf. Hier seht ihr das Auge und den Fühler, der so rund gedreht ist. Nicht Fühler, denn die Zunge oder wie man dem sagt. Und auf dem nächsten Bild seht ihr den Fühler wie ein Golfschläger. Schaut dieses Detail an. Wie ist das möglich, dass sowas entsteht in dieser trostlosen Puppe? Ist ja unglaublich. Die DNA ist drin. Da seht ihr noch Flüssigkeit vom Schmetterling und das Bein mit diesen filigranen kleinen Spitzchen, das ist wie ein Kamm, mit dem er sich reinigen kann. Und seht diese Schuppen, wisst ihr wie viele? 300 bis 600.000 Schuppen. Und jede weiß genau, wo sie hingehört. Das ist unser Gott. Und da soll noch jemand zweifeln an ihm oder sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Die Schöpfung lehrt uns Identisches, was in der Bibel steht. Und hier seht ihr, die Flügel sind eigentlich so weit, dass der Schmetterling wegfliegen kann. 10 Uhr ausgeschlüpft, 11.30 Uhr, auf Wiedersehen. Ist weggeflogen, hier zu einer Rebe und dann zum Nachbarn. Wir mussten uns von ihm verabschieden. Wunderschön. Und wisst ihr, was wichtig ist? Dass man diesen Schmetterling nicht berührt. Und ich sage euch eins, geht sorgfältig mit den geistlichen Wahrheiten der Bibel um. Versucht sie nicht zu berühren, sondern achtet sie. Okay? Und noch etwas Letztes. Wir haben Sonntag. Seid ihr einverstanden? Es ist nicht Freitag und nicht Samstag, es ist Sonntag. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Die Christen, 1. Korinther 15 steht von der Auferstehung, 1. Korinther 16, Vers 2, dass sie am ersten Tag der Woche sich versammelt und Geld gesammelt haben. Steht dort, 16, 2. Apostelgeschichte 20 steht auch, dass sie sich am ersten Tag der Woche getroffen haben. Warum der erste Tag der Woche? Bei der Schöpfung hat Gott am siebten Tag geruht von seinen Werken. Das Alte Testament. Im Neuen Testament beginnen wir die Woche mit Sonntag, mit dem ersten Tag. Und wir ruhen nicht am letzten, sondern am ersten Tag der Woche. Das ist für mich sehr entscheidend. Zuerst kommt die Ruhe und dann kommt die Arbeit. In Gott zur Ruhe kommen. In dieser Sicherheit der Auferstehung von Jesus zur Ruhe kommen und dann in die neue Woche gehen, in der Kraft der Auferstehung. Und das wünsche ich euch. Ich bete noch. Ja, ich danke dir, Jesus, du bist einmalig und niemand kommt an dir vorbei. Herr, danke, dürfen wir dich anbeten als Herr aller Herren, König aller Könige. Und danke, dass wir durch dich die Möglichkeit haben, diese göttliche DNA zu bekommen. Den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat. Und die uns die Sicherheit gibt, dass uns vergeben ist. Die Sicherheit, dass wir ewiges Leben haben. Ich bete dich an. Du bist so wunderbar. Und danke für unsere Familie, dass wir zusammengehören, denselben Vater haben, Geschwister sind, die aufeinander Acht geben und dieses Wunder dann auch ausleben in unseren Beziehungen. Amen.